herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch, eine neue Folge des Podcasts rund um Wasserstoff und Brennstoffzellen. An dieser Stelle wie immer erstmal ein Hallo an den Johannes. Hallo, schön, dass du auch wieder hier an der Bar mit mir zusammen sitzt, in einer schönen Runde wieder zu dritt.
Hallo Martin und auch ein herzliches Grüß Gott, ein herzliches Willkommen an Helmut, wieder Helmut Janko, der uns diese Woche ein weiteres Mal besucht, um über seine ganzen Erfahrungen aus der automobilen Wasserstoffwelt zu sprechen. Herzlich willkommen, Helmut.
Hallo Janus, hallo Martin. Kommt mir vor, als ob es erst gestern so war, dass wir zusammen
sind. Ja, also.
Schon gestern.
Ja, genau. Schon gestern. Ich glaube, wir wollen ja jetzt nicht die vierte Wand hier durchbrechen, oder wie man das dann auch immer nennt, aber viele von unseren Hörern haben sich es wahrscheinlich eh schon gedacht, auch dass da jetzt immer nicht eine Woche jetzt dazwischen liegt, zwischen den beiden Folgen, die wir mit unseren Gesprächspartnern aufnehmen, aber naja, wie auch immer.
Lass uns stillschweigen zum nächsten Thema
übergehen. Genau. In der Episode, die in der letzten Woche veröffentlicht wurde, ich glaube, so kann man sagen, weil die Veröffentlichung sozusagen jetzt ja zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das, ihr hört, liebe Hörer, ja mindestens eine Woche her ist, haben wir ja über die letzten Jahre und Jahrzehnte mit der Wasserstofftechnik beziehungsweise der Brennstoffzellentechnik gesprochen. Wir haben diese Wellenbewegungen, diese ständigen Aufs und Abs so ein bisschen angesprochen. Wir haben uns die Fördergelder angeguckt, die Politik, die so ein bisschen auch dahinter steht. Und du hattest am Schluss ja dann ein ganz positives Fazit so weit gezogen, Helmut, und hast da optimistisch in die Zukunft geschaut. Und wir haben auf der anderen Seite ja auch versprochen in der letzten Woche, wir wollen in dieser Woche, also heute, mal den Blick ein wenig weiten und über Europa, über Mitteleuropa, jetzt halt Österreich und Deutschland, jetzt so in unserem Umfeld auch den Blick weiten eben und uns auch den Rest der Welt anschauen. Und vielleicht zur Einstimmung gleich mal die Frage, siehst du diese positiven Ausblicke, wie du sie letzte Woche formuliert hast, bezüglich der Skalierung und der sich immer mehr verstärkenden Anwendung auch der Wasserstofftechnik in der Realität nur in Europa? Oder siehst du weltweit, das ist natürlich jetzt groß gegriffen, aber schon deutlich über Europa hinausgehend auch dieses Momentum weg vom Verbrenner, jetzt spezifisch im Fahrzeugbereich, hin zur Anwendung von Wasserstoff im Fahrzeug?
Ja, ich sehe das schon global, muss man sagen. Ich sehe Europa klar als Treiber momentan, aber es kommt mit leichter Verzögerung an. Also wir sind ja in Asien zum Beispiel auch sehr stark unterwegs und die haben auch ihre Agenten natürlich, die sie verfolgen. Und die verfolgen sie sehr konsequent, ne? Also was meine ich mit Agenten? Da gibt es die Wasserstoffagenten. Wie viel Fahrzeuge möchte ich in den nächsten 10 Jahren auf der Straße haben? Wie viele Tankstellen möchte ich haben? Wie viel Energie möchte ich generieren durch Wasserstoff, ja? Oder durch Sonnenenergie, Wasserstoff umsetzen, durch Elektrolyse und. Und das sehe ich schon sehr stark im asiatischen Markt getrieben. Amerika hat etwas gebraucht, muss man ganz klar sagen, sind jetzt aber auch am Kommen. Das war sicherlich auch politisch getrieben. Wir wissen ja alles, dass mit den neuen Wahlen durch einen neuen Präsidenten auch wieder ein neues Mindset kam und man sich überlegt hat, wie können wir auch etwas für die Umwelt tun. Und damit wurde das Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle auch wieder gepusht. Und was mich sehr, sehr erstaunt und super positiv ist zum Beispiel Indien, ne? Ein riesiges Land mit wenig eigenen Ressourcen, ein riesiges Land mit unheimlichem Potenzial. Und wir erleben sehr viel Zuspruch, sehr viel Anfragen und haben sehr viele Kontakte momentan nach Indien, die in allen Ebenen unterwegs sind, ob das jetzt Wasserstoffgenerierung ist oder Firmen, die sagen, wir möchten jetzt gerne Busse bauen mit einer Brennstoffzelle oder LKWs bauen. Das ist super positiv zu sehen, dass es aus der Ecke der Welt jetzt so ein Push auch kommt in der Richtung.
Jetzt in der Ecke der Welt, da gibt es ja auch viele von diesen Hinterhofwerkstätten. Und immer wenn ich dann da gereist bin und sehe diese Hinterhofwerkstätten, dann denke ich mir, oh mein Gott, was passiert da, wenn da mal ein Elektroauto steht, also mit Batterien, oder auch ein Wasserstoffauto? Ja. Das ist ja viel, viel komplexer als ein Motor zu reparieren, weil du natürlich da diese Risiken hast. Jetzt mit Batterien hast du die Hochspannung, mit Wasserstoff hast du halt dann Wasserstoffgas, und wenn dann der Hinterhofmechaniker die Dichtung nicht ganz zuzieht oder sowas, oder da halt ein bisschen schludert, dann hast du am Ende das Wasserstoff, der da entweicht und sich im schlimmsten Fall irgendwo unter der Motorhaube ansammelt. Denkst du, da wird sich dann ein Weg finden, sei es, dass halt so neue Fahrzeuge viel weniger Wartung brauchen und dadurch das Problem gar nicht so besteht wie bei Verbrennungsmotoren? Oder siehst du da auch noch eventuell ein Hinderungsgrund, dass diese Mobilität in den Entwicklungsländern oder Südostasien dann vielleicht noch länger braucht, um aus den großen Städten rauszukommen?
Du sprichst das Thema Sicherheit an, Johannes. Das ist genau richtig. Ich denke, das wird ein schwieriges Thema sein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir da noch gar keine Gedanken gemacht, wie zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal bei Indien, und du hast ja die tollen Beispiele gebracht mit diesen vielen kleinen Werkstätten, und da gibt's ja die tollsten Bilder, was die eigentlich aus einem Auto machen. Das erkennst du später fast nicht wieder. Das ist sicherlich ein Thema, mit dem sich die Regulierung dort in Indien vor Ort beschäftigen muss. Aber ich glaube, dass ich war ein paar Mal in Indien, und ich habe die Menschen dort als unheimlich intelligent eingeschätzt. Und immer wenn sie eine Chance gesehen haben, wirtschaftlich und auch für sich irgendwie weiterzukommen, waren sie sehr, sehr schnell bereit, Dinge zu tun, die sie vorher noch nicht bereit waren. Heißt, wenn Regulierungen da sind, man vielleicht eine gewisse Ausbildung braucht, um an solchen Fahrzeugen zu arbeiten. Ich denke, das wird sich auch einpendeln irgendwo. Aber das wird sich definitiv, Indien ist ja so ein riesiges Land, ich meine, das wird nur über die Städte gehen und später hinaus, ja, auf dem Land. Das bleibt ein spannendes Thema, das Thema Sicherheit da, ja.
Jetzt ist es natürlich vor allem auch in Indien so, aber auch nicht nur in Indien, dass die individuelle Mobilität einen etwas niedrigeren Stellenwert hat als bei uns. Es wird, oder ja, vielleicht schlecht formuliert, also es gibt natürlich viele so Roller und so weiter, natürlich, ja. Aber ich würde mal sagen, insgesamt wird ja in vielen Ländern mehr mit, ja, vielleicht im Bus gefahren, mit dem Zug gefahren, als es bei uns jetzt hier in Mitteleuropa der Fall ist. Könnte es dann vielleicht sogar sein, auch dass diese Länder Vorreiter sind und vielleicht eher sogar skalieren, wie wir das hier in Mitteleuropa können?
Ja, klar, warum nicht? Ich meine, du hast gerade gesagt, eine individuelle Mobilität ist ein riesiges Thema in Europa, obwohl sich das auch schon mehr und mehr ändert. Als Urgestein konnte ich damals mit 18 kaum abwarten, meinen Führerschein zu machen. Wenn man heute junge Menschen sieht, das ist nicht mehr ganz so wichtig, ne? Und das ist da auch natürlich gerade in Indien, China, da wird sehr viel Bus gefahren, da wird sehr viel Zug gefahren, und das bietet eine Chance für die Menschen dort, das bietet eine Chance für die Industrie da. Nehmen wir mal als Beispiel Indien. Indien kann sich super, super profilieren in dem Thema, angefangen von Generierung von Wasserstoff über Sonnenenergie oder Windenergie bis hin zur Produktion von Fahrzeugen. Und wir hatten ein tolles Gespräch vor ein paar Monaten mit einer Firma gehabt. Die sind eigentlich gar nicht als OEM bekannt, also kein Fahrzeughersteller, interessieren sich aber sehr, sehr stark für das Thema Wasserstoff generieren und wollen einfach über den Weg, dass sie sagen, ja, warum aktiviere ich mich nicht in der Unterstützung von Infrastruktur, Tankstellen zum Beispiel und, damit das Ganze zugange kommt, ja, warum fange ich nicht an, auch mich in einer Automobilfirma vielleicht zu beteiligen, damit ich das Thema Brennstoffzelle voranbringe. Also die sehen schon ihre Chancen dort, und die sind auch sehr, sehr bereit, sehr schnell zu lernen und diese Chancen zu nutzen. Denn ich meine, die Wasserstofftechnologie und die Brennstofftechnologie, die ist sicherlich noch nicht so etabliert wie unser Combustion Engine oder das Batteriefahrzeug. Ja. Da bieten sich natürlich Chancen auch für neue, globale, richtig finanziell starke Firmen da auch einzusteigen.
Siehst du jetzt da in den verschiedenen Regionen der Welt Unterschiede, wie sich Firmen positionieren? Du hast letzte Woche das Beispiel gebracht von dem Blechhersteller, der sagt, ich will ins Thema Wasserstoff reingehen. Jetzt eine Firma, die sagt, ja, schauen wir, wie wir Wasserstoff herstellen können. Da ist ja sehr viel, ja, Pioniergeist vorhanden. Siehst du das überall auf der Welt so oder gibt es da unterschiedliche Ausprägungen in den verschiedenen Regionen?
Also ich würde es schon regional unterscheiden wollen, wenn man jetzt auf Europa und Nordamerika schaut, ein bisschen. Hier sind es schon ein bisschen breiter, auch durch diese Landschaft der Tier-1-Supplier oder Lieferanten, Tier-2-Supplier, die wir haben. Die sind ja immer bestrebt, auch neue Technologien mit zu unterstützen oder dabei zu sein, wenn sich was entwickelt. Ich würde es in Asien und Indien, also Indien und China speziell, jetzt so sehen, dass es dort sehr stark von richtig großen Firmen getrieben wird, ja. Und wie ich sagte, es sind nicht immer nur die Automobilhersteller, dort sind auch andere große Firmen, die finanziell sehr stark sind, die interessieren sich für diese Themen, weil sie sehen, dass sie da was tun können, auch für ihre Bevölkerung durchaus, ne? Also neue Technologien zu etablieren. Ja, ich denke, das ist so der Unterschied, den ich momentan sehe. Europa, Amerika etwas mehr in die Breite durch die Landschaft, die wir haben an Zulieferer. China, Indien kommt für mich eher von oben, von den ganz großen Firmen, die ihre Pläne ausrollen und wird so ein bisschen top-down dann gemacht.
Ja. Stichwort Nordamerika oder vielleicht auch Stichwort China. Es ist dort ja so, die Bevölkerungsdichte ist dort, wenn man sich jetzt das ganze Land anschaut, ja sehr ungleich verteilt. Es gibt Gegenden mit einer sehr, sehr hohen Bevölkerungsdichte und dann gibt es wieder Landstriche, wo im Prinzip niemand wohnt und wo man sozusagen halt mehrere Stunden lang durch irgendeinen Wald oder irgendeine Wüste fährt, ohne jemanden zu sehen. Und das ist natürlich auf der einen Seite, könnte man jetzt natürlich sagen, ja gut, das kommt natürlich der Wasserstoffanwendung entgegen, weil halt mit einem Truck, auch der mit Wasserstoff betrieben wird, man solche Distanzen halt relativ problemlos auch mal überwinden kann. Vielleicht im Gegensatz zumindest aktuell noch zu den Batteriefahrzeugen. Aber auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, ja, wenn da niemand wohnt und die Distanzen natürlich sehr, sehr weit sind, irgendwie muss der Wasserstoff ja auch verteilt werden und dann auch an diese Tankstellen, wo dann auch diese Trucks dann irgendwo mal zum Auftanken halt hin müssen, auch dann natürlich ankommen. Und das ist sozusagen so ein, ja, ich will nicht sagen Widerspruch, aber das ist schon so ein Spannungsfeld aus meiner Sicht. Auf der einen Seite natürlich die Gegend oder die Landschaft eigentlich halt ideal für Wasserstoffmobilität geeignet, aber auf der anderen Seite natürlich auch die enorme Herausforderung, wie wird Wasserstoff denn in diesen Gegenden verteilt? Und gerade China, wo die Zentren ja jetzt ja eher im Osten halt zu finden sind, wenn da wirklich jetzt in den, ja, sagen wir mal, ja, vielleicht tiefen Westen da von China sozusagen jetzt der Wasserstoff transportiert werden muss, wahrscheinlich auch durchaus eine Herausforderung, oder? Wie schätzt du das ein?
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, also ich möchte mich ungern aufs politische Parkett hier bewegen, aber ich glaube gerade, wie China aufgestellt ist, kommt es denen entgegen. Denn wenn ich mir sehe, wie China eine Planung macht, also wenn die sagen, wir wollen in den nächsten 5 Jahren 5.000 Tankstellen haben, da werden die nicht nur im Shanghai sein, sondern die machen einen Plan, was brauche ich von A nach B nach C nach D zu kommen? Und dann werden dort Tankstellen aufgestellt. Ne? Ich meine, wir kennen das ja von den Olympischen Spielen auch, ob da jetzt ein Einzelhaus ist oder nicht. Da mag man denken, wenn man will, das will ich gar nicht beurteilen. Aber das hilft natürlich, eine Struktur aufzubauen, eine Infrastruktur aufzubauen, um diese weiten Distanzen zu überbrücken. Und das Gleiche ist natürlich auch in Indien möglich. In Indien ist ja auch sehr stark staatlich getrieben, solche Pläne, und wird auch sehr unterstützt. Und Die Infrastruktur ist ein wichtiges Thema. Und wenn ich das etwas zentral planen kann und umsetzen kann, gelingt es mir auch, solche Risiken, Distanzen zu überbrücken.
Ja, jetzt, wenn du diesen Blick eher Richtung Westen schweifen lässt, nach Amerika zum Beispiel, siehst du da dann auch diese Möglichkeiten oder ist es halt eher dann quasi zufälliger die Entwicklung, weil es keine starke zentrale Planung gibt, weil
Ja.
ja, es quasi jeder Staat da in Amerika macht, was er für richtig hält.
Ich glaube, wie du gesagt hast, Johannes, da ist ja keine staatliche Planung und es wird dort eine Tankstelle hingebaut, wo es Sinn macht, wo ich Geld damit verdiene natürlich. Und es wird natürlich in den Ballungszentren, das ist ja nichts anderes wie bei uns auch in Deutschland. Ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, über 20 Jahre unterwegs und ich weiß, um die ganzen Diskussionen, die wir hatten, wo kommt eine Tankstelle hin, wo brauchen wir sie? Natürlich muss die Tankstelle sich rentieren. Wenn ich Geld damit verdienen will, dann muss dann viel Betrieb sein. Wenn ich jetzt eine Tankstelle weit auf dem Land habe, auch in Deutschland, und es kommt nur einmal die Woche einer vorbei, der tankt sein LKW da oder sein Fahrzeug, natürlich dementsprechend vielleicht auch wartungsanfällig wird die Tankstelle dann sein und so weiter und so fort. Und wir werden in Europa und Amerika sicherlich Ballungszentren haben, mehr, wie wir sie in Asien, in China, in Indien sehen werden, ja.
Jetzt möchte ich noch mal kurz auch den Blick zurückschweifen lassen, zurück nach Deutschland. Wir haben in den letzten Monaten ja sehr starke Aktivitäten auch vom Verkehrsministerium hier gesehen. Wir haben letzte Woche ja schon über die Förderpolitik gesprochen. Und ich möchte mal sagen, ja, so das Highlight gerade der Förderpolitik oder so das, was das Verkehrsministerium so als ja, Highlight vielleicht auch zu Recht ins Schaufenster stellt, sind ja diese Wasserstoffzentren, vier an der Zahl, die in Deutschland entstehen sollen. Also es gab ja diesen Wettbewerb, wo sich also verschiedene Standorte hier bewerben konnten und letztendlich sind dann ja vier ausgewählt worden, einer im Norden, einer im Westen, einer im Osten, einer im Süden, die da jetzt eben Fördergelder bekommen und auch ja nicht zu knapp, also durchaus in einem Maßstab, wo man schon sagen kann, ja, man kann da wirklich was damit anfangen, sozusagen. Wie
Ja.
schätzt du diese Entwicklung ein? Ist sowas wirklich hilfreich? Auch vielleicht unter dem Aspekt auch diese Regionalisierung, weil so wie ich das mitbekomme, wird das ja schon auch kritisiert, dass es wieder, wie bei so vielen anderen Themen auch wieder gibt, so ein bisschen die Bestrebung halt wieder gibt, ja, es sollen wieder alle glücklich gemacht werden, quasi, und jeder halt kriegt so ein bisschen was ab und
Ja.
ja, jeder kann sich da ein Stück von der Torte abschneiden. Ist das sinnvoll aus deiner Sicht oder wäre aus deiner Sicht ein anderer Weg da ein schönerer, besserer gewesen?
Eine gute Frage, Martin. Und zum einen muss man natürlich sagen, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, das sind knapp 290 Millionen ungefähr, die da auf vier Wasserstoffzentren verteilt werden. Das Gute daran ist, also nicht alle vier Wasserstoffzentren arbeiten als Konkurrenten an den gleichen Themen, sondern die Schwerpunkte sind ja verteilt. Also wir haben oben Bremen, Hamburg das Thema Aviation, was ganz gut passt. Aviation Marine ist so ein bisschen geteilt. Wir haben in Chemnitz ein Wasserstoffzentrum, die sich auf die LCVs, also die Sprinter und sowas konzentrieren und etwas Passenger Car. Wir haben in Pfeffenhausen das ganz große Thema rund um Tank und auch System. Und wir haben in Duisburg die Kollegen, die sich auch um Heavy Duty kümmern. Also das ist dann schon ein bisschen verteilt worden. Natürlich hätte man sagen können, nimm das gesamte Geld, tu es irgendwo in die Mitte rein, in Deutschland und dann gewinnst du da oder bist du am schnellsten, effizientesten. Ob das so ist, weiß ich nicht. Wir haben, glaube ich, jetzt im heutigen oder im letzten drüber gesprochen, über die Akzeptanz. Ich meine, ich gewinne natürlich eine ganz andere Akzeptanz auch in den Regionen dann bei Zulieferer. Ich gewinne eine ganz andere Interessenslage. Also da kommen kleinere Unternehmen, die dann auch, wir haben über den Blechhersteller gesprochen, wie kann der mitmachen bei dem Thema Wasserstoff, mitmachen bei dem Thema Brennstoffzelle. Der wird sich schwer tun, riesige Investitionen zu machen für sich selbst, um irgendwas zu testen. Dann, so hat er die Möglichkeit, relativ, ich nenne es in Anführungsstrichen, regional vielleicht mit jemandem, einem Partner zusammenzuarbeiten und an einem dieser Wasserstoffzentren aktiv zu sein und dort mit zu testen, mit zu entwickeln vielleicht und später natürlich auch die Technologie mit unterstützen zu können. Das wäre sicherlich schwerer geworden, wenn wir alles nach Stuttgart oder München oder Hamburg getan hätten, dann hättest du nur so eine lokale Akzeptanz gehabt, hättest ein paar Unternehmen, die dort stark sind, gefunden. So haben wir es verteilt, hat alles Vor- und Nachteile. Ich sehe es aber als Chance für die Regionen, da aktiv zu sein. Und ich persönlich habe schon mit einigen Regionen gesprochen und ich sehe genau diesen Effekt, dass sich kleinere Unternehmen engagieren, die ich gar nicht erwartet hätte in so einem Zentrum oder in so einem Umfeld. Und das finde ich super positiv. Also das ist für mich genau das. Eine neue Technologie kommt, du hast neue Interessenten und neue Firmen oder Firmen sehen ihre Chance auch da drin, nicht nur die Konkurrenz und ich muss jetzt protecten und muss Lobbyisten zu meinem lokalen Fürsten losschicken, die das bremsen. Ganz im Gegenteil, ja, die müssen das als Chance sehen und ich erlebe es so. Die sehen es momentan als Chance für sich. Und ich freue mich noch drauf. Also es ist ja relativ zeitnah, was da passiert. Also das in den nächsten 2 Jahren werden wir da schon Hardware sehen auf Deutsch. Ne? Da soll ja getestet werden, entwickelt werden. Also wir werden da Gebäude sehen mit Infrastruktur. Wir werden Prüfzentren sehen, wir werden Firmen sehen, die da aktiv sind. Das ist nichts, was auf dem Papier, ja.
Siehst du da die Möglichkeit, dass sich Deutschland dadurch international differenziert, also quasi wieder Made in Germany jetzt auf Wasserstoff ausbreitet, ausdehnt und dann da wirklich eine Position weltweit aufbaut, wo man sagt, da kann man vielleicht dann auch die Jobverluste durch den Wegfall des Verbrennungsmotors irgendwie kompensieren? Ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch sehr viele solche Aktionen in anderen Ländern gibt, die natürlich auch dieses Potenzial sehen.
Also ich sag mal, die Aktion, wie wir sie in Deutschland sehen, mit diesen Wasserstoffzentren, die kenne ich jetzt persönlich aus keinem anderen Land weltweit. Und hier steckt ja ein bestimmter Gedanke dahinter. Also hier unterstützt man jetzt nicht eine Firma oder eine Applikation, also ich nehme jetzt nur den Truck, sondern man unterstützt eine Technologie. Wo die Technologie dann reinkommt, die ist dann den Teilnehmern überlassen. Die ist dann den Firmen überlassen, die sich da tummeln in dem Heavy-Duty-Bereich oder auch im Marine-Bereich oder im Flugzeug. Und von daher sehe ich das schon als Chance für die Kreativität und ich sehe es als Chance für Deutschland. Und ich erlebe es auch so, also Deutschland, Österreich, Europa, was da passiert momentan, das ist einfach nur, ja, begeisternd, muss ich sagen. Und ich glaube, das können wir auch transportieren. Wir haben sehr viele Anfragen aus dem Ausland global, wo die Unternehmen auch noch Know-how brauchen, Unterstützung brauchen und das können wir dadurch fördern. Also ich sehe es als Chance, Johannes und Martin, definitiv. Ich würde es nicht verfluchen wollen, so nach dem Motto, wir müssen jetzt alles wieder splitten und jeder bekommt eins. Ja, das mag vielleicht so sein, aber eigentlich müssen wir es als Chance sehen, wie ich vorhin gesagt habe, dass jeder, der in unmittelbarer Nähe oder im Einflussgebiet dieses Zentren ist, dass der eine Chance hat, dort hinzugehen, dort Know-how zu kreieren, mitzunehmen und auch Ideen mit einzubringen.
Jetzt war unser Gespräch ja insgesamt sehr, sehr positiv und optimistisch gestimmt. Vielleicht als allerletzte Frage ja, zum Abschluss unseres Gesprächs. Das hat mich sehr gefreut, gleich mal vorab, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns an der Bar zu sitzen. Als Abschluss vielleicht die Frage, gibt es vielleicht doch noch was, wo du sagen würdest, ja, das fehlt mir in der aktuellen Situation noch oder hier sollte man noch aktiver werden, hier sollte man noch mehr tun, hier sollte man vielleicht Dinge anders machen? Oder ist aus deiner Sicht das wirklich jetzt alles so weit aufgegleist und auf dem Weg, dass quasi kaum noch was schiefgehen kann?
Ich finde, das ist ganz momentan wirklich sehr, man hört es ja bei mir, wie enthusiastisch ich bin, sehr positiv läuft. und auch richtig in den richtigen Bahnen läuft. Und ich habe es am Anfang auch gesagt, ich sehe jetzt auch nicht nur die Brennstoffzelle. Ich bin ein Freund von Differenzierung der Technologien und ich möchte in der richtigen Applikation die Brennstoffzelle sehen, weil sie da einfach richtig angebracht ist. Wir haben es gesagt, in Heavy-Duty-Bereichen, lange Strecken, Gewicht und, und. Und ich glaube, dass wir dafür alles für die Zukunft aufgesetzt haben, da erfolgreich zu sehen. Und gerade in Deutschland, gerade in Österreich und Europa, da machen wir einen riesigen Schritt nach vorne.
Ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du hier uns gegeben hast und natürlich auch den positiven Ausblick. Freut uns sehr. Es war uns eine Ehre, dass du die Zeit ermöglicht hast, hier vorbeizuschauen.
Vielen Dank, Helmut.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei euch beiden. War ein sehr interessantes Gespräch und ja, ich finde es sehr, sehr gut, dass ihr solche Themen macht und die einfach mal ein bisschen breiter. Also ich meine, ihr seid jetzt auch schon lange in den Themen drin und ihr steuert es sehr, sehr breit. Also nicht nur Brennstoffzelle, sondern wie generiere ich, was ist mit Elektrolyse und, und. Und ich glaube, genau das brauchen wir, um diese Themen zu unterstützen. Ja, und deshalb auch mein Dank an euch, dass wir die Chance hatten, hier an der Bar zusammenzusitzen.
Vielen Dank. Vielen Dank, es freut uns.
Vielen Dank für das Lob.
Ja. Damit wollen wir noch kurz die organisatorischen Details loswerden. Wenn ihr Fragen habt oder wenn euch auch irgendwas gekommen ist, was der Helmut gesagt hat und da wollt ihr nochmal nachfragen, meldet euch gerne bei uns über kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite www.hydrogenbar.de. Und damit wünschen wir euch eine gute Woche, ja, schöne Zeit und freuen uns, euch nächste Woche wieder zu hören. Bis dahin, alles Gute.
Macht's gut. Servus.